Guten Morgen zusammen. Seit mehr als 45 Jahren verkündige ich nun das Evangelium. Und schon sehr früh wurde mir eine Warnung mitgegeben. Und zwar: Missbrauche nie die Kanzel. Missbrauch würde dann geschehen, wenn ich von dieser Stelle während einer Predigt einen Zuhörer oder einen Menschen, den wir alle kennen, angreifen würde. Das war noch nie der Fall in meiner Karriere sozusagen als Prediger des Evangeliums und es wird auch heute nicht so sein. Es geht mir ausschließlich um Worte, Wahrheiten, Überzeugungen, die wir ja an zwei Sonntagen in diesem Jahr, Januar und Februar, gehört haben. Da wurde uns gesagt, dass Wiedergeborene verloren gehen können. Und was ich heute euch halte, ist eine sogenannte, ich nenne das mal so, eine Gegenpredigt. Nur, ihr wisst, dass hier einer vor euch steht, dessen Erkenntnis nur Stückwerk ist. Das wisst ihr. Aber ihr sollt auch wissen, dass ich das weiß. Da gibt es noch ein anderes Motiv für meine Predigt, und zwar die, dass diejenigen, die glauben, dass sie als Wiedergeborene nicht verloren gehen können, es nicht nur glauben, sondern auch wissen. Und das ist, denke ich, ein ganz entscheidender Moment. Denn in Anfechtungen müssen wir uns auf Wahrheiten stellen, die uns die Bibel sagt. Sozusagen sagen, hier steht es geschrieben und das glaube ich. Und da muss man natürlich etwas wissen. Ich möchte in meiner Vorgehensweise mich nicht um Detailfragen kümmern. Dazu wäre eine Predigtlänge viel zu kurz. Es also nicht unter einem Mikroskop betrachten, sondern eher etwas zurückgelehnt. Ich habe dazu drei einfache Gedanken und an denen entlang werde ich predigen. Aber bevor ich anfange, möchte ich euch bitten, einen kurzen Ausflug mit mir zu unternehmen in das Alte Testament. Im Alten Testament ist von einer ganzen Anzahl Bündnisse die Rede, die Gott, also muss ich doch mal den Stuhl nehmen hier, als Wetterfühliger ist das hier der Supergau für mich, da dieses Wetter. Furchtbar. Bibelleser wissen, dass im Alten Testament es Bündnisse gibt, eine ganze Anzahl, drei wichtige. Der erste Bund, den Gott geschlossen hat mit Abraham, dann der Bund am Sinai und der Bund mit David. Mir ist dabei wichtig, dass ihr in Erinnerung behaltet, dass diese Bündnisse alleine auf die Initiative Gottes geschlossen wurden, ohne vorherige Diskussion mit den Menschen. Wie hat Israel darauf reagiert? Was ist aus diesen Versprechungen geworden? Es reicht, wenn ihr 1. Könige Kapitel 11 bis Ende 2. Könige lest. Salomo im Alter hat diese Galerie der Gottlosigkeit und des Götzendienstes eröffnet. Und mit ganz wenigen Ausnahmen haben alle Könige Israels, des Nord- und Südreiches, es ihm nachgemacht. Die Folge: Sie wurden aus ihrem Land verschleppt. Das war das erste Mal. Das zweite Mal, und das sind wir im Neuen Testament, geschah 70 nach Christus. Israel hat den Messias verworfen und als Folge wurden sie in alle Welt zerstreut. Während es vorher 70 Jahre gedauert hat, im Alten Testament, waren es dieses Mal 2000 ungefähr. Und jetzt die entscheidende Frage. Die stammt nicht von mir, sondern die steht im Römer Kapitel 11, Vers 1. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Wir würden sagen, natürlich. Mit denen kann man nichts anfangen. Ja. Die haben alles verbogen und vergeigt. Aber da geht es weiter, der Vers 1, auf keinen Fall. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Ihr wisst, das hat Paulus geschrieben, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Und dann im selben Kapitel, die Gnadengabe und die Berufung Gottes sind unbereubar. Das ist ein eindrückliches Beispiel der Treue Gottes trotz des Versagens seines Volkes. Es ist schon eine Weile her, da habe ich mal gelesen, dass 80% der Bewohner Israels, der Einwohner Israels oder Bürger, Atheisten wären. Ich weiß nicht, ob das heute noch stimmt. Aber es ist doch eigenartig, dass seit der Gründung das Volk Israel keinen einzigen Krieg verloren hat gegen die x-fach überlegenen Feinde. Warum? Gott hat Israel dieses Land versprochen. Und es wird also auch zukünftig nichts für die, die das gerne wollen, und zwar Israel in das Mittelmeer zu treiben. Wir als Nationen, als ehemalige Heiden, wir sind nicht unter diesen Bundesschlüssen gewesen des Alten Testaments. Denn für uns gilt der neue Bund in Jesus Christus. Und der ist von einer ganz anderen Machart. Hier geht es nicht mehr um Gesetze halten und Vorschriften, sondern um die gläubige Annahme der Erlösung und der Wiedergeburt aus Gnade. Welch eine Qualität der neue Bund hat im Vergleich zum alten, wird im Hebräerbrief beschrieben. Da heißt es, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt. Das ist das Alte Testament. Der nächste Vers, kommen wir jetzt in das Neue. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Auch hier geht die Initiative ganz alleine von Gott aus. Er hat keine Engel in die damalige Welt geschickt und hat gefragt, was haltet ihr von der Idee, ich würde euch erlösen, seid ihr dafür oder seid ihr dagegen, sondern Gott selber in seiner Souveränität. Und wir kennen den Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Zusammengefasst sehen wir also, wenn Gott im Alten Testament seinem Volk trotz ihrer Untreue und ihres fortgesetzten Ungehorsams die Treue hielt und hält, wie viel mehr uns, die wir durch das Blut Jesu gereinigt und durch den Geist Gottes wiedergeboren und mit ihm auch auf den Tag der Erlösung versiegelt worden sind. Nun komme ich zu meinem ersten Gedanken. Der erste Gedanke, und hier geht es mir um den Hintergrund zunächst einmal, wie es zu dieser Lehre kommen kann. Ja, ich sage nicht, dass es so gekommen ist, aber kommen kann. Der Kontext des Wortes Gottes wird nicht wirklich beachtet, auch wer schreibt an wen und warum. Ich erinnere an die Stelle, die uns gesagt wurde aus Hebräer Kapitel 6. Ich brauche das, vielleicht lese ich es gerade nochmal vor. Denn es ist unmöglich, dass diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Textzusammenhang. Meine Frage ist nämlich, warum wird nicht der Vers 9 auch dazu gelesen? Vers 7 und 8, da kommt ein Beispiel dieses Vorhergesagten aus der Landwirtschaft. Aber Vers 9 heißt es, wir aber sind, wenn wir auch so reden, also das, was ich eben vorgelesen habe, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch Geliebte, zum Besseren und zum Heildienlichen überzeugt. Ich lese mal die Neue Genfer noch. Trotz dieser ernsten Worte sind wir überzeugt, liebe Freunde, dass auf euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und dass eure Rettung nicht in Frage gestellt ist. Nun, ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber wir sehen, glaube ich, beim puren Hinschauen, dass es sich hier um zweierlei, ich sage mal, Menschengruppen handelt. Da ist oben von Abfall die Rede und der Unmöglichkeit, zur Buße zu erneuert zu werden. Und hier in diesem Vers 9, der ja auch dazu gehört, da heißt es Geliebte und Freunde. Für mich sind die Geliebten wiedergeborene Brüder und Schwestern. Und die vom Besseren überzeugt sind, oder, ja, das bedeutet nichts anderes als das Gegenteil von dem, was oben gesagt wurde. Also ewiges Heil statt Abfall und keine Möglichkeit mehr zur Buße und Umkehr. Nun möchte ich nicht, dass jemand kurzschlüssig denkt, ja, da kann man das ja aus der Bibel streichen, natürlich nicht. Denn diese Verse sind eine ernste Warnung an uns, dass wir unseren Glauben nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und da möchte ich euch mal bitten, dass ihr 1. Korinther 3 zu Hause lest. Da heißt es nämlich, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wer auf diesen Grund Gold, Silber und edle Steine oder Holz, Heu, Stroh baut, der Tag des Feuers, sage ich jetzt, wird es an den Tag legen, ob das was war. Oder erkennen lassen, ob das etwas gewesen ist. Also auch da brennt es. Ja. Aber wie gesagt, das könnt ihr selber zu Hause nochmal nachstudieren. Wichtig ist mir nur der eine einzige Gedanke, wenn wir einen Text auslegen, dass wir den Textzusammenhang beachten. Also auch dieser Vers. Und wenn 5 Verse vorher und 5 Verse nachher nicht reichen, dann das Kapitel, wenn das nicht reicht, der ganze Brief, und wenn das nicht reicht, das ganze Neue Testament. Ja, aber wir dürfen keine Lehre aus einem Vers herausnehmen, der dem Neuen Testament widerspricht, insgesamt. Nun, was meine ich mit den Worten? Es wird ebenso das unterschiedliche Gewicht des Wortes nicht wirklich beachtet. Zunächst ist es absolut unmöglich, dass sich der Heilige Geist bei der Niederschrift durch die Schreiber der ganzen Bibel geirrt oder sich gar widersprochen haben könnte. Und doch, das gebe ich gerne zu, gibt es beim Lesen, einfach so lesen, Verse, die schon den Gedanken aufkommen lassen, dass wir das Heil verlieren könnten. Und nun meine ich, dass dieses Gewicht eine Rolle spielt. Ich sage euch ein Beispiel. Irgendwo im Alten Testament steht, und er sattelte seinen Esel. Wenn man jetzt nicht gerade Pferdebesitzer ist und sich im Bett überlegt hat, soll ich ausreiten oder nicht, dem hat es vielleicht jemand zu sagen, diese Person, aber ich muss sagen, ja, was kann ich da dafür? Steht aber im Wort Gottes, ist die Wahrheit, das ist an einem Tag zu einer ganz bestimmten Stunde passiert. Legen wir auf die linke Schale dieser Waage. Und nun legen wir in die rechte Schale 3 Worte. Es ist vollbracht. Und da merken wir diese Wucht, die uns von dem letzten Wort Jesu am Kreuz entgegenkommt, und das Gewicht im Gegensatz, und er sattelte seinen Esel. In unserer Frage hier lege ich Hebräer 6 oder auch das Gleichnis vom Weinstock und den Reben auf die eine Seite und auf die andere Seite folgende Worte. Johannes Kapitel 10, die Verse 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht in Ewigkeit und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Die Frage, was kommt nach dieser Aussage noch? Während vorher, ich habe gesagt, es ist vollbracht, da kam dann die Auferstehung, da kam Pfingsten, die Gemeinde, da kam die Kirchengeschichte, aber bei diesen Versen, bei diesen Worten, niemand, Jesus sagt, aus meiner Hand, sagt Jesus, und der Vater, der größer ist als alles, niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben. Was kommt jetzt noch? Gibt es vielleicht einen Vers in der Heiligen Schrift, der diese Aussage beleuchten würde auf eine Weise, dass man das nicht mehr so verstehen kann, wie es darstellt? Ich glaube nicht. Über diese Aussage gibt es nichts mehr. Ganz einfach deshalb, weil der allmächtige Gott in allem und jedem das letzte Wort hat. Wiedergeborene können also weder aus der Hand Jesu Christi noch aus der Hand des allmächtigen Vaters geraubt werden. Das heißt also, dass all diese Verse, Hebräer 6 und 10, andere, Johannes 15, Weinstock, Rebe, die taugen nicht als Beweis dafür, und zwar explizit dafür, dass Wiedergeborene verloren gehen können. Das Zweite, die glauben, dass Wiedergeborene verloren gehen können, müssen darauf gesetzlich reagieren. Das ist ein ganz kurzer Gedanke. Denn wenn ich glaube, dass ich abfallen kann, dann muss ich ja aktiv werden. Ich muss mich ranhalten. Ich muss Frucht bringen. Ich muss Bibel lesen, dass ich ja beten, dass ich ja nicht abfalle. Und das ist einfach, meine Aktivität wird da gefordert. Ja? Die nicht glauben, dass sie als Wiedergeborene verloren gehen können, die erinnern sich zum Beispiel, und da gibt es ja viele andere Verse, an Philipper 1, Vers 6, da heißt es, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Also wir merken, der Vers ist geeignet, um sich zu entspannen. Und zwar zu entspannen und sagen, Herr, ich danke dir, du hast bei mir angefangen, du hast die Verantwortung und ich bin sicher, dass du es auch vollenden wirst. Aus Gnade errettet zu sein, heißt, dass es einmal abgesehen von der Umkehr ohne unser eigenes Zutun geschieht. Aus freien Stücken und aus Liebe zu uns Menschen gewährt Gott, der Vater, denen ewiges Leben, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, die ist uns ja allen bekannt, ist da ein gutes Beispiel dafür. Der Jüngere lässt sich das Erbe auszahlen und verprasst es sinnlos in der Fremde. Als er nichts mehr hat, kommt auch noch eine Hungersnot. Und da heißt es in Lukas 15, Vers 16, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als Jude mitten unter Schweinen. Tiefer konnte er in seinem Elend nicht fallen. War er deshalb nicht mehr Sohn seines Vaters? Natürlich war er noch Sohn seines Vaters, und das wusste er auch. Denn da heißt es in Vers 17, als er aber zu sich kam, und dann erinnert er sich an seinen Vater, die Knechte seines Vaters, dass sie es viel, viel besser hatten als er als Sohn. Und da heißt es dann im Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. in unsere Zeit transportiert, heißt das, dass da ein Sohn des lebendigen Gottes in Sünde gefallen ist, aber wieder zu seinem liebenden Vater zurückgekehrt ist. Das ist die geradezu unvorstellbare und doch wahre und erfahrbare Gnade für die, die vom rechten Weg abgekommen sind und wieder umkehren. Nun, wenn eine Person nicht will, eine Teilantwort gebe ich euch, wenn diese Person tatsächlich wiedergeboren ist, dann wird Gott ihm die Möglichkeit geben, wie bei dem verlorenen Sohn, in sich zu gehen und sich zu besinnen, weil, wie gesagt, er kann Gott nicht davonrennen, denn er ist Eigentum Gottes. Manche sagen ja auch, ja gut, wenn man nicht verloren gehen kann, dann kann ich ja munter drauf lossündigen. Ja. Aber Römer 6, Vers 1, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, also so weitermachen, damit die Gnade überströme? Das auf gar keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Es ist nicht die Eigenart des Heiligen Geistes, der ja in uns Wohnung gemacht hat, dass man einfach drauf lossündigt. Und wie ihr alle wisst, bei der Wiedergeburt oder nach der Wiedergeburt, dass euch Dinge aufgefallen sind, die euch vorher nicht aufgefallen waren, aber nur aus dem einen Grund, weil ihr wiedergeboren wart. Ja. Das bringt mich zum dritten und letzten Gedanken. Das klingt ein bisschen als eine steile These. Menschen nehmen sich selbst zu wichtig, nur wir sind nicht autonom. Wir alle sind nicht autonom. Keiner der zeitgeistinfizierten Mitmenschen würde mir das abnehmen. Ich bin, ich sage, ich will, ich kann und so weiter und so fort. Ich. Mit diesem, dass wir nicht autonom sind, meine ich natürlich nicht, dass wir ferngesteuert sind. Das war auch im Garten Eden übrigens nicht so, das ist mir eingefallen bei meiner Vorbereitung. Da. Gott gab den beiden den Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Wie? Steht nichts, da muss ich jetzt annehmen, dass Gott es ihnen überlassen hat. Sie haben schließlich den Verstand gehabt, ja. Das klingt übrigens genauso wie der Auftrag Gottes, den Tieren Namen zu geben. Da haben wir gesagt, weißt du, die Vierfüßigen, die nennst du mit der Endung sowieso, oder sowas, ja, und die Vögel so, sondern einfach gib Namen und das war's. Mir geht es bei diesem Gedanken, dass wir nicht autonom sind, eigentlich darum, um die Basis, um unser Dasein an sich. Denn nach dem Wort Gottes leben wir als Menschen, und zwar alle Menschen, nur in einer von zwei Welten. Entweder in der Gottferne, was als Finsternis, oder in der Gemeinschaft mit Gott, was als Licht bezeichnet wird. Epheser 5, Vers 8, da heißt es, denn einst vor der Bekehrung und Wiedergeburt wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Alle Menschen beginnen in der Finsternis und bekommen die Möglichkeit, ins Licht zu wechseln. Wie das geschieht, gibt es viele Möglichkeiten. Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Apostelgeschichte 16, 14, da ist von der Lydia die Rede. Und da heißt es, als Paulus predigte, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was Paulus sagte. Hebräer 3, Vers 15, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Muss ich dran denken, ich lese gerade ein Buch von einem Neurobiologen, das heißt Jung im Kopf. Widerspricht sich ein bisschen, denn er beschäftigt sich mit dem alternden Gehirn, deshalb lese ich das auch. Und er beschreibt Phänomenales über unser menschliches Gehirn. 3 Kilogramm schwer ungefähr. Zitat: Das Gehirn setzt sich aus 100 Milliarden Nervenzellen zusammen, die untereinander mit 15 Trillionen, das ist eine Zahl mit 18 Nullen, mit 15 Trillionen Verknüpfungspunkten, sogenannten Synapsen, verbunden sind, untereinander verbunden sind. Jede Nervenzelle vermag zwischen 100 und 100.000 Verknüpfungen zu anderen Zellen herzustellen. Bei 100 Milliarden Nervenzellen sind das so viele Synapsen, wie der gesamte Amazonas-Urwald Blätter hat. Zitat Ende. Ich dachte mir, da musste er aber lang zählen. Wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Schöpfung, die verstehe ich als einen Weckruf Gottes, Buße zu tun. Leider wird das von vielen nicht gehört. Auch der Autor dieses Buches spricht von Evolution, also damit vom Zufall. Gott ruft, der Mensch hört und wechselt zum Licht, oder er lehnt ab und bleibt in der Finsternis. Das ist möglich. Wir leben also in einem von zwei Machtbereichen. Davor, dazwischen und danach gibt es nichts. Manche sagen, ich kann mich aber von Gott lossagen. Auch das stimmt natürlich nicht. Bibelleser wissen, dass wir im Neuen Testament sehr oft als Knechte bezeichnet werden. Eigentlich sollte das als Sklave übersetzt werden. Interessant ist nun, dass dieses Wort Sklave oder Knecht genauso für die Menschen benutzt wird, die in der Finsternis leben, nicht nur für uns als Christen. Römer 6, Vers 16: Wisst ihr nicht, dass wenn ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklave seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Diese Stelle macht deutlich, entweder sind die Menschen als Sklaven in der Finsternis unterwegs oder eben als Sklaven des Lichts. Und nun stellen wir uns einmal einen Sklavenmarkt vor. Da gibt es einen Käufer, gibt es Ware und einen Verkäufer. Wenn wir das jetzt in die Bibel hineintransportieren, dann ist der Käufer Jesus Christus, die Ware, Sklaven der Sünde. Und jetzt meine Frage an euch, ich bin mal gespannt, ob ein Mutiger da was zu sagen hat von euch. Das ist tatsächlich jetzt eine Frage. Wer ist nun der Verkäufer? Was glaubt ihr? Wisst ihr, ich muss gestehen, das ist schon eine ganze Weile her, da habe ich tatsächlich geglaubt, es ist Satan, der Verkäufer. Das ist natürlich weit gefehlt. Satan ist auch nur ein Geschöpf. Ich sage euch die Antwort, indem ich einfach einen Bibelvers vorlese. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Galater 3, Vers 13. Der Verkäufer ist nicht das Gesetz Gottes, denn da steht an anderer Stelle, dass es gerecht und gut ist. Das Gesetz gibt Leben, wenn wir es einhalten. Nur können wir das nicht. Aber wenn einer wirklich das gesamte Gesetz einhält, hat er ewiges Leben. Das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, außer Jesus gab es keinen. Aber es ist der Fluch dieses Gesetzes, dieses erbarmungslose und gnadenlose Urteil des Gesetzes, dass jeden, der ein Gesetz nicht befolgt hat, zum Tode verurteilt. Und da gibt es aber auch wirklich gar keine Gnade. Am Kreuz hat Jesus Christus jeden Menschen von diesem Fluch losgekauft. Wirksam wird das aber im Leben des Einzelnen erst dann, wenn er umkehrt und wiedergeboren wird. Wer das hinter sich hat, steht nicht mehr unter dem Fluch, sondern er hat einen neuen Eigentümer, der so viel Macht besitzt, dass niemand seine Sklaven aus seiner Hand rauben kann. Ein warnendes Wort möchte ich hier einfügen an die, die glauben, dass man als Christ verloren gehen kann. Eine der Konsequenzen aus dieser Überzeugung ist, dass wir, ob nun gewollt, also bestimmt nicht gewollt, aber es ist trotzdem eine Konsequenz, dass wir die Allmacht Gottes versuchen zu beschneiden. Wir lasten, oder diejenigen, die das glauben, die lasten Gott an, dass er nicht in der Lage ist, sein Eigentum in die Ewigkeit hineinzuretten. Und wisst ihr, ich habe da hingeschrieben, das ist Unglaube der krassesten Art. Und ich meine, dass wir uns davor hüten sollen. Allerdings, bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, gibt es eine Unsicherheit und eine Frage, die wir nicht beantworten können. Und zwar die nach der Wiedergeburt. Wir alle haben vielleicht ein Beispiel, wo wir sagen, na, ich kenne da einen, der war und jetzt ist er überhaupt nicht mehr und weg vom Fenster. Die Frage, war denn diese Person tatsächlich wiedergeboren? Und die Tatsache ist, dass wir das als Allgemeinheit nicht wissen können. Römer 8, Vers 16, da heißt es, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also die Allgemeinheit wird angesprochen, aber der Geist, unserem Geist, aber persönlich, das ist nicht eine öffentliche Bekanntmachung. Detaillierter wird es noch beschrieben in 1. Johannes 5, Vers 10, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Das ist keine Allgemeinerkenntnis der Gemeinde Jesu, ob ich jetzt wiedergeboren bin oder nicht. Mit anderen Worten, ich weiß es und der allmächtige Gott weiß es. Deshalb sind all die Beweise, die man anführt und sagt, ja, da war doch mal einer, der hat gepredigt, der wurde getauft und hat gepredigt und jetzt ist er nicht mehr da. Diese Beispiele sind schlussendlich eigentlich alle wertlos. Die Heilige Schrift hat, wie könnte es auch anders sein, eine einfache Antwort auf die Frage, warum zum Beispiel Menschen eben getauft wurden und gepredigt haben und schlussendlich vom Glauben abgekommen sind und auch dabei geblieben sind, hat die Bibel eine einfache Antwort. 1. Johannes Kapitel 2, Abvers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solcher Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir die letzte Stunde, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde nahmen früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten wirklich nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehörte. Das heißt, sie waren nicht wirklich wiedergeboren. Also, jetzt bin ich gleich fertig. Kann ein Wiedergeborener in Sünde fallen? Ganz ohne Frage, ja, leider. Deshalb die vielen Warnungen in der Bibel, Jesus nachzufolgen, Frucht zu bringen, zu beten, das Wort Gottes in uns wirken zu lassen und. Kann ein Wiedergeborener vom Glauben abfallen und in Ewigkeit verloren gehen? Nie, niemals. Wegen uns, weil wir so pfiffige Christen sind, so konsequent Jesus nachfolgen, ganz bestimmt nicht. Sondern einzig und allein deshalb, weil wir Gottes Eigentum sind und uns niemand aus seiner Hand reißen kann. zu reißen vermag. Dazu wurde ein unüberbietbarer Preis für uns gezahlt auf dem Sklavenmarkt. Das Blut unseres Herrn und Heilandes und Erlösers, Jesus Christus. Er wird uns in sein himmlisches Reich hineinretten, denn er ist treu und hält seine Versprechen. Trotz. Amen.